weitermachen bei dem Simson. Und da stehen wir, Richter 14. Wir müssen mal Schluss von 13 lesen. Also wir erinnern uns, dass da Israel, das Volk Gottes im alten Bund, in einer sehr schwierigen, trostlosen Lage ist. Und da beruft Gott einen Heiland, einen Erlöser, Richter werden solche Männer im Alten Testament genannt. Dieser Simson wird also durch einen Engel erst feierlich angekündigt, er geboren wird. Und der Mutter wird gesagt, er soll seine Haare nicht schneiden lassen, er soll keinen Wein trinken. Man nennt solche Leute Naziräer. Das waren besonderes Verlobte dem Herrn. Und nun lesen wir nochmal die letzten Verse da, Vers 24. Und das Weib gebar einen Sohn und hieß ihn Simson. Und der Knabe wuchs und der Herr segnete ihn. Darüber sprachen wir letzte Mal, nicht? Über das Wunder, dass der wuchs. Und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben im Lager Dan zwischen Zora und Estahol. Wir müssen erst diesen Vers noch besprechen. Sehen Sie, wir stehen jetzt dicht vor dem Pfingstfest. Und ein Pfingstfest, da wird von allen Kanzeln mitgeteilt, dass am ersten Pfingsttag Gott seinen Geist gegeben habe. Und ein nachdenklicher Bibelleser kommt ja dann bei so einem Vers auf einmal in Verlegenheit und sagt, der Heilige Geist ist doch erst am Pfingsttag gekommen. Und das erste Pfingstfest, das war, ich weiß nicht, weil Sie bekannt sind in der Bibel, nicht? Das war also nach der Himmelfahrt Jesu, sagen wir im Jahr 33 nach Christi Geburt. Der Simson aber, der lebte etwa im Jahre 1100 oder 1200, so über den Daumen gepeilt, vor Christi Geburt. Das heißt also, mindestens 12 bis 1300 Jahre liegen dazwischen. An Pfingst ist der Heilige Geist gegeben worden und hier steht, der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben. Da fragt ein nachdenklicher Bibelleser, wo kommt der Heilige Geist hier auf einmal her? Nun, wir hören im Alten Testament öfters vom Heiligen Geist. Sehen Sie, der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sind ewig und lange vor dem die Welt geschaffen wurde, ist der dreieinige Gott da, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Sohn ist dabei, als die Welt geschaffen wurde. Lesen Sie mal das erste Kapitel des Johannesevangeliums. Durch ihn ist alles geschaffen. Durch ihn ist alles geschaffen. Ist da. Er kam in sein Eigentum, das er geschaffen hat. Der Sohn Gottes ist dabei, die zweite Person. Und ebenso ist ewig beim Vater der Heilige Geist. Der ist immer schon da. Und wie nun Jesus je und dann im Alten Testament auftrat, erinnern Sie sich, als der Simson angekündigt wurde, da heißt es, der Engel des Herrn kam und verkündigte das. Und da haben wir festgestellt, das war die zweite Person der Dreieinigkeit, Christus. Jesus kam in der Fülle der Zeit ins Fleisch und wurde Mensch. Aber er war beim Vater und taucht im Alten Testament je und dann auf. Und genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Als die Zeit erfüllt war, als der Tag der Pfingsten erfüllt war, so fängt Apostel 2 an, als der Tag der Pfingsten erfüllt war, da kam der Heilige Geist. Da kam er in Fülle auf die Menschen. Aber erst vorher beim Vater und taucht je und dann im Alten Testament auf. Petrus hat am Pfingsttag erklärt, dass am Pfingsttag der Geist Gottes ausgegossen wurde auf alles Fleisch. Das heißt, jeder kann ihn kriegen, sogar so ein kleiner Pastor kann ihn kriegen. Verstehen Sie? Ein Wunder. Ein Pastor voll Heiligen Geistes sein kann. Nicht? Ein Kaufmann voll Heiligen Geistes sein kann. Das ist ein großes Wunder. Jeder kann ihn kriegen. Ein Junge kann ihn kriegen. Eine alte Oma kann eine Frau voll Heiligen Geistes sein. Oh, ich habe so Frauen gekannt. Mütter in Christo, den man anspürt, dass sie den Heiligen Geist haben. Aber im Alten Bund, wo der Heilige Geist nur so je und dann auftrat, da sind nur einzelne Auserwählte, die ihn haben. Wie nur einzelne den zweiten Person der Dreieinigkeit gesehen haben. Kommen Sie raus aus dieser ganz dogmatischen Darlegung. Aber schließlich muss man so Sachen ja wissen. Ne? David hat gebetet, der König David, der Psalmsänger, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen Gewissengeist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das hat er gehabt nicht. Wenn er Angst hat, dass Gott ihm den Geist nehmen könnte, hat er den Heiligen Geist gehabt. Und seine Psalmen, die hat er sich nicht aus dem Füllfederhalter gelutscht und gedichtet, nicht so wie eine Maria Rilke seine Gedichte macht oder ein paar Wochen abgehen, sondern das ist Inspiration, da war der Heilige Geist dabei. Den Heiligen Geist haben gehabt die Männer Gottes, die Propheten, ein Jesaja, ein Jeremia, Hosea und so weiter, all die Propheten haben den Heiligen Geist gehabt. Einzelne auserwählte Männer. Das ist deshalb sehr wichtig, weil uns das allein die richtige Stellung auch zum Alten Testament geben kann. Im Neuen Testament steht, die Männer Gottes haben geschrieben, also im Alten Bund, getrieben vom Heiligen Geist. Die sind also inspirierte Schriften, nicht wahr? Das sind inspirierte Schriften. Die Männer Gottes haben geschrieben, getrieben vom Heiligen Geist. Wenn man diese Schriften des Alten Bundes lesen wollte, wie also, na was denn, die Blechtrommel oder so, nicht wahr? Dann hätte man was verkehrt verstanden. Hier haben die Männer geschrieben, die den Heiligen Geist schon hatten. Und so bekommt Simson nun den Geist Gottes. Er ist einer der Auserwählten, der den Geist Gottes hat. Darf ich mal einen Moment weiterdenken? Jetzt ist seit Pfingsten der Geist ausgegossen über alles Fleisch. Wir dürfen alle kleine Simsonne werden. Nicht? Mit den Haaren, das klappt bei mir ja sowieso nicht, nicht. Aber das war ja auch gar nicht so wichtig. Sondern das Entscheidende ist, dass der Heilige Geist ihn getrieben hat. Und dass wir wie Simson voll Heiligen Geistes werden könnten. Wie wünsche ich uns allen das, nicht? Dass wir vom Geist Gottes erfüllte Leute werden. Aber ich wünsche das erstmal allen Predigen des Evangeliums, nicht? Dass wir Pfarrer nicht Schaumschläger sind oder Ideen haben oder was weiß ich alles, sondern geisterfüllte Predigen. Aber wie wünsche ich es all denen, die in unserer Bibelstunde sind, dass wir ihnen begegnen, was spürt davon, dieser Mensch hat einen anderen Geist als wir in der Welt. Wenn die Welt nicht weiß, was der Geist Gottes ist, aber das kapiert so oft, dass Christen einen anderen Geist haben als die Menschen dieser Welt. Nun heißt es von diesem Heiligen Geist, den der Simson bekam, dass dieser Geist ihn umtrieb, so heißt es wörtlich. Jetzt wollen Sie mal reinsehen, eben, der Geist trieb, fing an, ihn zu treiben im Lager Dan, also im Lager Dan, das heißt in dem Gebiet, das er Stamm Dan erobert hatte, zwischen Zora und Estarol. Dieser Heilige Geist trieb ihn an. Dieser Simson hätte ja nun auch, möchte man sagen, Handwerk lernen können und, wie heißt es im Lied von Eichendorff? Der eine, der fand ein Liebchen, die Schwieger baut Hof und Haus, der wiegte gar bald ein Bübchen und schaute aus traulichem Stübchen behaglich ins Freie hinaus. Diesen Weg hätte Simson ja einschlagen können. Und das kann man ja allen Leuten nur wünschen, dass ihnen so geht, nicht? Stattdessen treibt ihn der Heilige Geist auf einen anderen Weg. Und das ist erst der Anfang hier. Der Heilige Geist kann also über den Menschen eine solche Gewalt gewinnen, dass er seinen Lebensweg bestimmt. Verstehen Sie, in der Bibel steht zunächst, dass der Geist Früchte hervorbringt. Die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe und Freude. Wenn Sie alle so traurig in die Welt gucken, dann denke ich, der Heilige Geist wurde hier. Nicht, jetzt lächeln Sie schon, sehen Sie, es ist doch schon einiges da von Geisteswirken. Friede, Geduld, Glaube und so weiter. Das sind Früchte des Geistes. Aber hier ist noch mehr gesagt. Hier ist gesagt, dass der Heilige Geist in einem Herzen wohnen kann und dann anfängt, seinen Lebensweg zu ändern, zu bestimmen. Der Heilige Geist trieb ihn zwischen Zora und Estarol. Dasselbe Wort
Also das Hebräisch war dasselbe griechische Wort dann, was Luther genauso übersetzt, kommt im Römerbrief vor, im 8. Kapitel. Welche der Geist Gottes treibt, da treibt, da steht das Wort nieder. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Der Geist Gottes, der treibt also um und an und bestimmten Lebensweg. Ich weiß nicht, ob Sie das in Ihrem eigenen Leben schon erlebt haben, dass man irgendeine Sache unternehmen möchte und der Geist verhindert es einfach. Und tu das nicht, lass dich in diese Sache nicht ein. Nee. Das merkt, wie der Geist Gottes den Weg bestimmen kann. Am deutlichsten ist das in der Bibel erzählt am Apostel Paulus. An dem kann ich hören, was es heißt, der Geist trieb ihn. Der Paulus sagt, ich bin berufen zum Apostelleiden. Er geht also nach Kleinasien und will nun in Galatien predigen. Da heißt es auf einmal, der Geist wehrte uns. Ein Weltmensch sagt, wie denn? Da sage ich, wer mit dem Heiligen Geist zu tun hat, weiß, wie das geschieht, dass er uns wehrt. Dass auf einmal in uns Nein schreit. Dann will Paulus in eine andere Provinz, ich kriege jetzt nicht mehr zusammen, so er wollte nach Pamphylien und nach dahin. Und immer heißt, Apostelgeschichte steht das, der Geist wehrte uns. Und schließlich kommt er auf geradem Wege an die Küste. Da wehrte nun nicht mehr der Heilige Geist, sondern da war es Meer. Da kann keiner drüber laufen. Und da sitzt der Paulus am Meer und denkt, wie geht's weiter? Und dann erscheint ihm nachts eine Vision eines europäisch gekleideten Mannes, der ruft, komm herüber und hilf uns. Da weiß er, der Geist Gottes führt ihn nach Europa. Und nun beginnt das, was wir das christliche Abendland nennen. Da wird mir deutlich, was heißt, der Geist trieb ihn. Ich habe mal so eine herrliche Illustration, die habe ich, glaube ich, schon erzählt. Komisch, es taucht mir immer wieder auf bei dem Wort vom Treiben des Geistes. Dass wir gleich nach dem Kriege unser allererstes Pfingstlager, das war noch ganz klein, ich habe jetzt eins zur Vorbereitung, was haben wir, 600 oder was? So ungefähr 600. Damals waren wir vielleicht mit 60 Jungen ein Pfingstlager gehabt, oder 40, gleich nach dem Krieg, die waren alles evakuiert. Und wir waren bei einem Bauern Fischer, das ist da unten bei Abrad in der Gegend. Und was uns, damals schien die Sonne noch, damals gab es noch heiße Tage, nicht wahr, das ist heute, glaube ich, abgeschafft, nicht? Und da hatten wir am Pfingstmontag morgens hatte ich Gottesdienst gehalten auf der Wiese und da kam viel Volk von der Umgegend und die Jungs. Und wie es der Krieg war, wo man freute sich so richtig wieder an Sonne und Wiesen und Ruhe und Frieden. Und nach dem Mittagessen, da lag ich mit so ein paar Leitern im Gras und wir freuten uns einfach am Sonnenschein. Sind wir vor im Gras liegen, sowas gab es damals noch. Und dann sehen wir den Bauern Fischer, ich denke, der liegt jetzt nicht hin, ich war so an diesem Pfingstmontag und macht einen schönen Mittagsschlaf. Und da sehe ich ihn davon gehen, da sage ich, Bruder Fischer, wo geht's denn hin? Und da sagt er, passen Sie mal auf, da war heute Morgen ein ganz gottloses Mädchen. Die hatte ich eingeladen zum Gottesdienst, für die bete ich schon einige Zeit. Und die habe ich heute Morgen im Gottesdienst gesehen und die hat so zugehört. Und jetzt will ich die aufsuchen, mit der muss man jetzt reden. Mit der muss man jetzt reden. Da habe ich ja dieser alte Mann, der jetzt seinen Mittagsschlaf brauchen könnte, so ein Bauer muss hart arbeiten, nicht? Jetzt treibt ihn der Geist Gottes um, dass er mit dieser armen, verlorenen Seele reden muss. Ich denke mir, dass die Frau von dem Bauern vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht gesagt hat, na, jetzt könntest du ja auch mal in Ruhe gehen. Ich weiß es nicht, aber könnte sein. Nicht? Wer vom Geist Gottes getrieben wird, dem geht es wie Paulus, dass er sich nicht mehr mit Fleisch und Blut besprechen kann, sondern seinen Weg gehen muss, nicht? Auch wenn die anderen vielleicht nicht einverstanden sind. Der Geist trieb ihn zwischen Zora und Esterhol. Das ist ja nun ein merkwürdiges Wort. Da fehlt ja eigentlich noch ein Inhalt. Wie hat ihn der Geist Gottes getrieben? Was sollte er da tun? Ist er da pausenlos auf und ab gesaust zwischen dem einen Grenze Dans und der anderen Grenze oder was? Das ist gar nicht gesagt, nicht? Wir hören nur, dass er ein Mann wird, in dessen Leben der Geist Gottes hineingekommen ist und seinen Lebensweg bestimmt. Ach, lassen Sie mich das doch eben sagen, ist das nicht herrlich? dass der Herr Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Als wir noch Sünder waren, als wir noch tot waren, als wir noch gar nicht in der Welt waren. Und hat es erkauft. Und dann kam dieser Geist Gottes eines Tages und rief uns. Wir säßen ja nicht hier, wenn der Geist Gottes nicht gerufen ist. Und bei vielen von uns sind die Augen aufgegangen, dass Jesu Kreuz vor uns gestellt wurde. Und hat der Geist Gottes uns vielleicht dahin gebracht zum Größten, dass wir Buße getan haben für unsere Sünden. Ohne das gibt ja kein Heil. Und haben geglaubt an den Sohn Gottes. Es gibt keine Bekehrung ohne gründliche Buße. Oh, dass man seine Sünde Sünde nennt und ihr absagt und Krieg erklärt. Es ist so schrecklich, dass in der Christenheit heute sich alle Welt fürs Christentum interessiert. Und wenn irgend so ein Heini aufkreuzt und interessiert sich fürs Christentum, dann schlagen die Pfarrer Kopfbolz vor Freude. Jetzt interessiert er sich auch fürs Christentum. Ich muss sagen, mit allem Interesse fürs Christentum können wir in die Hölle fahren, wenn der Geist Gottes nicht in unserem Leben Buße wird. Das heißt, dass ich Sünde, Sünde nenne und umkehre und ihr absage, das ist ein Sterben, das gekreuzigt werden mit Jesus, das ist neue Lebensrichtung, nicht? Das wird der Heilige Geist unter Jesu Kreuz. Und dann geschieht, dass man so zu einer Wiedergeburt kommt, zu einem neuen Leben, zu einer Gewissheit. Ich gehöre nun dem Mann, der mich am Kreuz erkauft hat. So fängt ein Lied an und gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Und da ist es nicht fertig, sondern nun fängt der Heilige Geist an zu treiben. Doch herrlich. Nicht und nimmt das Leben in die Hand, dass es fruchtbar und gesegnet und gut und anders wird und schön wird. Jetzt müsste ich von dem Vers Abschied nehmen, aber dieser Vers hat es mir angetan, der ist so geheimnisvoll. Der Geist Gottes trieb ihn von Esterhol nach, von Zora nach Esterhol. Ich hatte immer das Gefühl, bei diesem Vers, da muss der Geist Gottes mir noch ein bisschen mehr sagen, als nur, dass ein Geist Gottes gibt, dass der ein Menschenleben treiben kann. Und wenn ich nicht weiter weiß in so einem Fall, dann fange ich an, die Namen, die hebräischen Namen zu übersetzen. Und so habe ich die beiden Ortsnamen, Zora und Esterhol, übersetzt. Und ich bin überzeugt, dass Gottes Geist uns da was sehr Wichtiges sagen will. Zora, das heißt Niederlage. Niederlage. Oder auch niedergeschlagen. Und Esterhol, das heißt Anrufung, Gebet. Es heißt ursprünglich Aushöhlung, dass ich ganz leer bin und die Hände ausstrecke. Das sind halt ursprünglich Aushöhlung und bekommt dann die Bedeutung, dass ein ganz leerer Mensch seinen Heiland anruft. Also Gebet, Schreien zu ihm. Das heißt Esterhol. So fing das Leben des jungen Saul an, Simson an. Geist Gottes hat ihn erfüllt. Und nun hat er ein gewisses Gebiet des Lebens. Aber die eine Grenze heißt Niederlage. Niederlage. Und lieben Freunde, ich glaube, das geht in jedem Leben eines Gläubigen so. Eines Menschen den Heiligen Geist hat, dass er immer wieder an seine Grenzen kommt, wo er ganz schlicht Niederlagen erlebt. Wie der Petrus, als er sein Heiland verleuchtend hinausging und bitterlich wandte. Wie David, als er der Magie dieser Frau erlag und alles vergisst, was Gott ihm je gesagt hat, und diese schreckliche Sünde des Ehebruchs und des Mordes. Abraham, ich war dieser Mann und Freund Gottes, der auf einmal eine Panik gerettet werden soll und einfach lügt, seine Frau oder seine Schwester. Niederlage. Es ist etwas Interessantes, dass die Bibel doch von all ihren großen Gottesmännern und Frauen erzählt, ganz offen erzählt, dass sie geistlich Niederlagen erlebt haben. Ein Weltmensch sagt, naja, wir sind immer Menschen und das ist so. Sehen Sie, die Bibel nennt das Niederlage. und nennt Sünde Sünde. Aber sie sagt nicht, auch im Leben der geisterfüllten Gotteskinder gibt es eine Grenze und da ist die Niederlage. Ich hatte gestern ein herzbewegliches, sehr ernstes, feines Gespräch mit einem katholischen Kaplan, der mich aufsuchte. Und also ab und zu gibt es auf einmal so über, ich kann diese ganze katholische Machtkirche nicht ausstehen, aber auf einmal gibt es dann da Menschen, wo man nur sagen kann, Bruder, nicht, wo man zusammen beten kann. Und da sagte er, sie sind einfach weiter wie ich, weil sie das Dritte Reich miterlebt haben und im Gefängnis gewesen sind. Da sind sie an die Grenzen der Existenz gekommen, wo einem der Boden weggezogen war. Da habe ich gesagt, lieber Bruder, kommen Sie nicht an die Grenzen der Existenz? Wann denn? Sag, wenn Ihnen aufgeht, dass Sie Sünder sind, wenn Sie eine Niederlage erlitten haben, wenn Sie gefallen sind wie Petrus, dann sind Sie an der Grenzen der Existenz. Zora, das ist die Grenze, die eine Grenze für den Simson. Die Niederlage und sein Leben weiß daher, allerhand zu erzählen von Niederlagen. Als den Simson bis zum letzten Augenblick in Gottes und Geist erfüllter Mann ist, nicht? Aber das ist da, Zora. Und wenn mir ein Christ erzählt, er hätte kein Zora, keine Niederlage, wo der Teufel ihn zu Fall bringt, wo Fleisch und Blut ihn zu Fall bringen. Wenn ein Christ mir erzählt, dass er nie mehr sündigen könne, dann sage ich, glaube ich dir einfach nicht, nicht. Ich kenne ja die schöne Geschichte, die ich da in Brienz erlebte. Ich muss noch mal ihm erzählen, da ist so eine Sekte, der Brüderverein, die sagen, Jesus macht uns wirklich so frei von Sünden, dass wir sündlos werden. Und da kam ein Mann und sagte, warum sagen Sie das nicht? Und da habe ich gesagt, weil ich nicht glaube. Bei mir ist jedenfalls noch nicht dahin gekommen, dass ich sündlos bin. Und da sagte er, aber ich, und da sage ich, sagt er, aber bei mir ist soweit. Und da habe ich gesagt, da will ich aber Ihre Frau mal fragen. Und da sagt er, das ist alles Lüge, das ist alles Lüge. Ich wusste gar nicht, ich habe nur getippt, ne? Ich habe nur getippt. Verstehen Sie, das ist so, es ist schlimm, dass so ist. Und das wird Ihnen nicht gut gemacht. Niederlagen tun immer weh. Ein Weltmensch tut seine Sünde nicht weh. Aber für ein Kind Gottes, das den Heiligen Geist hat, sind Niederlagen Niederlagen. Und Niederlagen sind immer zum Weinen und sind immer traurig, nicht? Und das ist die Grenze der Existenz. Aber der Geist Gottes trieb den Simson von Zora nach Esterhol. Der Judas ist aufgefallen und hatte keinen Heiligen Geist. Und da ist er in Zora in seiner Niederlage geblieben und hat sie erhängt. Und es ist schrecklich, wenn man in Zora bleibt, in einer Niederlage und nur noch weiß, ich bin ein armer Sünder. Nicht? Und für mich gibt es kein Aufstehen. Der Geist Gottes treibt immer von Zora, von unseren Niederlagen weg, von unseren Pleiten, von unserer Sünde, hin nach Esterhol, Anrufung, der Hohlraum, wo ich meiner ganzen Armut nun vor meinem gekreuzten Heiland stehen kann und sage, ich kann nicht leben, wenn du mir nicht deine Gnade schenkst. Ich kann nicht leben, wenn du mir nicht versicherst, dass alle meine Sünde des Meeres tief geworfen ist und dass du mich reinwäschst mit deinem Blut und dass ich versöhnt bin mit dem Vater. Lieben Freunde, wenn Sie in Zora sind bei den Niederlagen, bitte bleiben Sie nicht. Lassen Sie vom Geist Gottes nach Esterhol bringen. Stehen Sie völlig ausgehöhlt vor dem Heiland, völlig ausgehöhlt. Nichts habe ich zu bringen. Aber sagen Sie ihm, dass ich bin so leer, ich kann nicht mehr glauben, ich kann nicht mehr beten, ich kann gar nichts, das sage ich dir jetzt, mein Heiland. Aber ich kann nicht mehr leben ohne deine Gnade. Und da sollen Sie sehen, wie Ihnen die Sonne aufgeht und das Licht der Gnade aufgeht. Nicht? Wie er den Hohlraum ausfüllt mit den Seinigen. Wie er das Rufen hört. Ich meine, wir beten jetzt zum Beispiel viel, dass im Himmelfahrt Sonnenschein ist und am Dienstlager. Und ich weiß nicht, ob er mich hört. Aber ich weiß, wenn ich bete, fülle mich früher mit deiner Gnade. Das hört er lieber noch, als das Beten umsonst sein. Fülle mich früher mit deiner Gnade. So wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Und dieses Gebet hört er nicht, wenn der leer gewordene, ausgehöhlte Mensch mit seinen Pleiten, nicht ruht, bis er wieder ganz gewiss weiß, mir ist Erbarmung widerfahren. Nun trieb den Simson von Estahol nach Zora, von Zora nach Estahol. Und ich glaube, solange wir im Fleische leben, kommen wir darüber nicht hinaus. Da wird unser Weg immer zwischen unseren Niederlagen und diesem ausgehöhlten Rufen um Gnade, die sie uns widerfährt, hin und her gehen. Ich habe dem Bruder Briens gesagt, ich brauche das Blut Jesu zur Vergebung der Sünden. Bis zum letzten Atemzug meines Lebens. Bis zum letzten Atemzug meines Lebens. Ja, der Simson ist auf einmal sehr nah unser Zeitgenosse geworden mit unserem diesem Vers. Wissen Sie nicht? Und nun lesen wir weiter. Ich habe noch ein Viertelstündchen Zeit, möglicherweise. Ich muss Ihnen sagen, heute war kein Festredner vor mir dran. Der war vorgesehen, so ein junger Theologe, der inzwischen also eine Fachstelle angewiesen bekommen hat, unser Freund Horst Eickel, genannt Stefan, der war der Spitzname, und der ist in Oberhausen jetzt, der wollte heute Einleitungen machen. Den haben sie also wahrscheinlich so kleine Theologen, die werden dann auf einmal im letzten Moment irgendwo eingesetzt, nicht, da konnte er nicht kommen. Also nicht, dass Sie meinen, ich hätte ihn über den Haufen gerannt. Sie waren schon so genug Schlechtes von mir. Also jetzt geht es weiter, Richter 40. Simson ging hinab gen Timnat und sah ein Weib zu Timnat unter den Töchtern der Philister. Und da er heraufkam, sagte er es an seinem Vater und seiner Mutter und sprach: Ich habe eine Frau gesehen zu Timnat unter den Töchtern der Philister. Gebt mir nun diese zum Weibe. Sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm: Ist denn nun keine Frau unter den Töchtern deiner Brüder und in allem deinem Volk, dass du hingehst, nimmst eine Frau bei den Philistern, die unbeschnitten sind? Simson sprach seinem Vater: Gib mir diese, denn sie gefällt meinen Augen. Wie oft dieser Satz gesagt worden in der Weltgeschichte: Sie gefällt meinen Augen. Das ist ein netter Satz eigentlich, nicht? Ja. Aber sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es von dem Herrn wäre. Denn er suchte Ursache wieder die Philister. Die Philister aber herrschten zu der Zeit über Israel. Das Ganze wäre bis zum Vers 3 eine kleine verzwickte Liebesgeschichte, nicht? Wo ein evangelisches und katholisches Mädchen heiratet, also in unserer Sprache mal gesagt, oder eine Mischehe eingehen will. Wenn ich plötzlich so einen Satz da stünde, oder sagen wir mal ein Weiß, eine Schwarze: Sie wussten nicht, dass es von dem Herrn war. Das gibt auf einmal der ganzen Geschichte einen geheimnisvollen Hintergrund und Untergrund. Wir wollen mal versuchen, hier näher zu kommen. Also, eine verzwickte Liebesgeschichte habe ich die Sache immerhin überschrieben, nicht? Gestern sagte jemand: Wenn die Simson-Geschichte drankommt, können wir unsere Kinder nicht mehr mitbringen. Gut, lassen Sie kleine Kinder zu Hause. Würde ich auch sagen. Eine verzwickte Liebesgeschichte. Das Erste, was wir verstehen müssen, um die ganze Geschichte zu kapieren, ist dies, dass das Volk Gottes in einer höchst traurigen Lage war. Vers 4 schließt: Die Philister herrschten zu der Zeit über Israel. Lassen Sie einen Moment die traurige Lage des Volkes Gottes ansehen. Israel ist nicht irgendein Volk, sondern ist, ich brauche den Ausdruck Luther so gern, Kirche Jesu Christi im Alten Bunde. Was die Kirche im Neuen Bund ist, das ist im Alten Bunde Israel. Das ist also nicht irgendeine Nation, irgendeine. Das sehen Sie ja schon im ganzen Antisemitismus heute, nicht wahr? Die Nation wird nicht so gehandelt. Das ist Volk Gottes, Volk Gottes. Nun, wir um es zu verstehen, sagen wir einfach mal Kirche Jesu Christi im Alten Bund. Und die Philister sind der Bibel immer ein Bild der gottlosen Welt. Darf ich mal sagen, die gottlose Welt ist nicht atheistisch. Das ist ein kleiner Druckfehler im Osten, nicht? Und wir regeln uns auch, wenn das Dämonischste wäre, was es gäbe, ist es gar nicht. Sondern die gottlose Welt ist im Grunde immer irgendwie religiös. Ich habe so einen Götzen. Der Götze Vaterland heißt, oder Geld, oder was weiß ich, nicht? Oder Partei. Das ist immer ein Götze da. Und die Philister, die hatten einen Gott, der Baal. sie hat auch keine Frau, die ist der Scherer. Diese Philister sind in der Bibel das Bild der religiösen, abgöttischen Welt, die sie ihre eigenen Götter machen. Und was ist das für ein Satz? Die Welt, die abgöttische, gottlose Welt, herrschte in der Kirche Jesu Christi. Jetzt habe ich mal so übersetzt, wie ihr es hören müsst. Die abgöttische Welt herrscht in der Kirche Jesu Christi. Da sehen wir das ganze Elend des Volkes Gottes. Und das Alte Testament erzählt uns auch sehr genau, wie das zuging. Es fing immer so an, dass Israel zuerst dem Geist der Philister erlag. Sie stellten kleine Baalsfigürchen in ihrem Hause auf. Sie machten statt der schönen Feste Gottes, machten sie Baalsfeste. Verstehen Sie, wie man bei uns heute aus dem Himmelfahrtstag einen versoffenen Vatertag macht. Verstehen Sie, da haben Sie die Kernsituation, nicht wahr? Dass die Gottesfeste verschwinden und dafür tritt ein Baalsfest.
Und
jetzt
müssen wir sehen, kommen wir mal nach Fest am Vatertag. Jeder Peter sind noch.
Das Ganze ist einfach Basis, nicht Basis. Zuerst zieht der Geist ein in der Kirche Jesu Christi und dann beherrscht die Welt schließlich brutal die Kirche Jesu. Und das haben wir dann immer wieder in unseren Tagen erlebt. In unseren Tagen erlebt. Die alle bösen weltlichen Mächte die Kirche beschlagnahmen, nachdem sie erst innerlich aufgerichtet sind. Sie müssen in unseren Tagen ohnehin, wie die Kirche Jesu Christi wieder innerlich ausgerichtet. Innerlich ausgerichtet. Predige Seminare haben wir regelmäßig in Tanzfahrten. Ich sage, das früher haben sie Gebetsgemeinschaften gehabt, jetzt haben sie ihre Tanzfeste. Und wenn ich da was drüber sage, dann sage ich, aber lieber Pastor Busch, nicht? Nun seien Sie doch. Ja, selbstverständlich muss jeder Student, der derzeit als Prediger bekannt stehen soll, Semester um Semester sich Bibelkritik anhören, nicht? Wie das nicht überzeugt ist, dass dies alles nicht wahr ist, sondern nur eine Botschaft ist, die zwar auf eine Legende beruht und Käse, Riebel, Rabel, nicht wahr? Dass da keine Kraft und kein Saft mehr dahinter ist. Unsere Jugendkreise müssen auf neue Touren gebracht werden, neue Wege gesucht werden, die nicht darin besteht, dass Gott neuen Geist gibt und Erweckung schenkt, sondern dass Diskussionen zu haben, was weiß ich, alles für ein dummes Zeug gemacht wird. Nicht? Zuerst wird die Kirche Jesu Christi innerlich ausgehöhlt, sie wird dem Atmosphäre der Philister angepasst, nicht? Und dann kann der Philisterstaat eines Tages sagen, warum soll man nicht das Ding überhaupt beherrschen? Dann haben wir die Staatskirche, wissen Sie? Oder die? Ja, überall dasselbe, nicht? Hier würde ich also einen kirchenpolitischen oder kirchenschicklichen Vortrag anknüpfen müssen, wie die Kirche immer wieder in die Hände von Weltmächten geraten ist. Das ist fantastisch, nicht? So war das hier. Die Philister herrschen Israel. Es ist traurig bestellt. In den Häusern sind heimlich Götzen. Das Gebet hört auf, die Gottesfeste sind verkommen und es sieht trübe aus. Dies ist ja immer ein Bild nur, nicht? Der zweite Punkt, den ich von der schicken Liebesgeschichte Ihnen sagen muss, ist die, der Simson nahm sich diese traurige Situation zu Herzen. Wo sind eigentlich Christen, die traurig sind über die traurige Lage der christlichen Kirche in Deutschland? Da lesen wir Statistiken, es gehen 4% nur noch in die Kirche. Da sage ich, also ich glaube, dass es hochgegriffen ist, die 4%. Ich glaube, denen die 4% nicht gemacht. Nicht? Nicht? Wir ärgern uns vielleicht ein bisschen über alles mögliche dumme Zeug, das auf Kanzeln verzapft wird. Nicht? Wir sagen auch, ja, Pastor Busch, mit dir geht's auch zurück. Früher war hier alles voll, jetzt fangen die Stühle leer zu werden. Aber wem liegt der Schade unserer Christenheit am Herzen? Sehen Sie, das ist interessant. Wir haben hier einen kleinen Hinweis, dass Simson, dieser junge Simson, ein Mann war, der sich damit nicht abfinden konnte. Wenn Sie mal, das brauchen Sie jetzt nicht, das erste Kapitel des Richterbuchs aufschlagen, da heißt es im 34. Vers, Ich lese Ihnen das eben vor. Und die Amoriter drängten die Kinder Dan aufs Gebirge und ließen nicht zu, dass sie herunter in die Gründe kamen. Simson ging hinab nach Timnat. Timnat lag im Grunde. Das hat der Stamm Dan mal gehabt. Das war altes Gebiet vom Stamme Dan, mal erobert im Namen des Herrn. Nun waren die Heiden, nicht die Philister, da gab es noch mehr von der Sorte. Heiden gibt es von allen Sorten, glauben. Nun hatten diese Amoriter den Stamm Dan zurückgedrängt ins Gebirge hinauf. Und da hören wir, Simson ging, getrieben vom Geiste, nicht? Hinab nach Timnat, in die Gründe, in das Land, das seinen Vätern gehört hatte, in das Land, wo Israel mal eingezogen war, im Namen des Herrn unter Josua. Aber nun hatten sie verloren. Und da hat man sich mit abgefunden. Die Eltern haben sich abgefunden, alle haben sich abgefunden. Aber der Simson nicht. Warum geht er denn hin? Ich muss das sehen, das gehört uns, dieses Land. Verstehen Sie? Der Jammer der Kirche, der Jammer des Volkes Gottes, frisst ihm am Herzen, sonst wäre er gar nicht nach da runtergegangen. Es treibt ihn dahin. So verstehe ich diesen Vers. Und das ist da, wenn ich im Moment stehen bleiben möchte. Ich habe in meinem Blatt nicht zum Leben. Hier nach Süden geschrieben, wo ich laut geschrieben habe, gegen Frieden, mit Frieden, gegen die Verwältigung der Kirche, gegen alles Mögliche. Und ich habe eigentlich keine Rechtlichkeit mehr dazu. Ich glaube, dass die Zeit, dass wir das tun, aber es ist auch die Zeit gekommen, wo man es mir aufs Herz nehmen sollte und beten, dass Gott den Schaden so setzt, als man das Liebe teilt. Dass Gott uns nicht, das heißt, ich bin nicht Briefpfarrer und nicht Gänsepfarrer, sondern Zeugen Jesu Christi mal wieder gebe. Man schreit doch danach, finden Sie nicht? Nicht? Man schreit doch danach. Wenn ich mal in St. Moritz, da habe ich einen weißen Sonntag, und da bin ich in die Kirche, wir waren wirklich hungrig. Und dann der Pastor, der hat da gepredigt, dass man nicht zu Autorennen und Poprennen machen sollte, wo Leute verunglücken, nicht? Und da saßen wir, waren alle als Leute, keiner von uns machte Autorennen, keiner von uns machte Bobrennen, nicht? Amen, da saßen wir nun mit unserem dicken Kopf, nicht? Und er war ganz überzeugt, dass er furchtbar aktuell gepredigt hätte, nicht wahr? Und meine Seele schrie nach Nahrung, nicht? Und ich habe gedacht, was denn? Ich bin überzeugt, dass die Welt so hungrig ist nach dem Evangelium augenblicklich und dass so wenig Brot des Lebens ausgeteilt wird, nicht? So wenig Brot des Lebens. Wen bedrückt das denn? Simson hat bedrückt der Schaden seiner Kirche. Darum geht er hinab in die verlorenen Gebiete. Es gibt in der Bibel nochmal so ein schönes Bild dafür. Das ist der Nehemia. Nehemia war ein großer Beamter am Königshof in Persien. Persien ist ja heute berühmt durch seine ehemalige Königin da. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Saroya, Soraya, ich kriege das nicht richtig hin, aber Sie wissen es. Persien war aber damals nicht durch eine Königin berühmt, die abgehalftet war, sondern war berühmt, weil es eine Weltmacht war. Und an dem Hof dieser Weltmacht, da saß also als einer der höchsten Beamten Nehemia. Er gehörte zum Volke Gottes. Und dann kommt Besuch und er sagt, wie geht's in Jerusalem? Und dann erzählen sie ihm, die Mauern sind zerbrochen, die Tore mit Feuer verbrannt. Dann geht's so weiter. Da saß ich 3 Tage, fastete und trug Leid. Jerusalem, ein Bild auch der Kirche Jesu Christi, der Gemeinde, wissen Sie? Das sagt dann nicht auch Mutter, dass der Träger vor den Augen geht, die Fersen, wenn wir uns hier umschlägen. Sondern hinter sich liebe, hinter deinem Jerusalem, sondern ich fastete und trug Leid. Dass die Tore der Stadt Gottes mit Feuer verbrannt sind, nicht? Und dass die manchmal in den Psalmen, dass die Wildschweine in den Wein der Gottes hereinlaufen können und durchwühlen alles. Das ist mein Psalm, nicht? Und das ist ja wirklich auf dem Bild dafür. Ich trug Leid. Das ist ein wichtiger Zug in der Bibel, dass die Menschen, die den Geist Gottes haben, froh sind, wenn sie selber den Weg zur Seligkeit gefunden haben. Ich wünsche ihnen, dass sie ihn gefunden haben unter Jesu Kreuz. Aber dass in demselben Augenblick der Zustand der Christenheit, des Volkes Gottes, der Kirche Jesu Christi, aufs Herz gelegt wird, habe, also in meinem Dörflein Hüllen da in Württemberg, da ist ein Donnerfall passiert, da war eine Gemeinschaft. Und sie hatten einen Pfarrer, der jeden Sonntag von der Kirche runter schimpfte über diese Fanatiker und übertriebenen Christen von der Gemeinschaft und so. Und also dieser spöttisch behandelte, die behaupten Halsgewitter, wir haben so eine Tasche und da kam alle Käse vor, den also die Theologen ausgesetzt haben, die die Leute zu sagen. Und das war im Jahre 1970 und dann kam 80. Und dann kam der 9. November 1918, die Alten wissen, da kam die Revolution in Deutschland, wo der Kaiser gestürzt wurde. Und das hieß auf einmal, dass Deutschland jetzt mit aller Autoritäten weg, man geht nicht mehr in die Kirche. Vor Gott, jetzt nehmen wir. Und als nach dem 9. November der Pfarrer in seine Kirche kommt, ist die, und ich war nicht, das war ganz die Kirche, diese Kirche lottert leer, nicht? Der Pfarrer wird bleiben. Und er sucht sich bloß in seiner Kirche, die von ewig geschmähten Gläubigen spricht. Deshalb kannst du die anderen tun, die du hast, hat sie das abgegeben. Lass uns miteinander wieder aufbauen. Das muss eine gewaltige Sache gewesen sein. Und da habe ich gedacht, was sind das für Fundkerne gewesen, verstehen Sie? Dass sie nicht dastehen, das Arme, und sie waren hier recht, alle waren gleich. So hätten wahrscheinlich sehr viele gläubige Christen gemacht. Die nicht sicher um die Augen gemacht hätte, sondern dass ihnen die Kirche in ihrem Dorf ein Anliegen war, ein brennendes Anliegen, dass die Gemeinde des Herrn ein Anliegen war, nicht? Und da war eine Gleichgültige, da haben sie vielleicht ein Jahr gebeten und gefahren, und hielten dazu und nun nach